Wo Leid ist, da ist geweihte Erde. Eines Tages wird die Menschheit begreifen, was das heißt. Vorher weiß sie nichts vom Leben. Das hat Oscar Wilde gesagt, 3 Monate nach dem Tod seiner Mutter, Lady Wilde. Ein sehr enges Verhältnis zu ihr gehabt. Und es beschreibt so ein bisschen die Dimension, vielleicht nur wenn du dann oder wenn du Leid erlebt hast, nur dann weißt du wirklich etwas vom Leben. Ich freue mich sehr auf heute Abend, auf unsere beiden Gäste, die wir gewinnen konnten, und zwar Daniel und Johannes. Ihr dürft beide schon nach vorne kommen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Nehmt schon mal Platz. Ich hoffe, es geht, sonst seid ihr im Licht. Ja, ich setze mich da vorne hin. Genau, ja. Daniel ist Unternehmer und Musiker im CT. Mittlerweile auch würde ich ihn als Visionär beschreiben, deren Gottesdienstgestaltung ganz groß auf dem Herzen liegt. Und Johannes, du bist Dozent und auch Musiker bei uns im Christustreff. Beide seid ihr auch am Donnerstag schon häufiger hier im Einsatz gewesen. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, aus eurem Leben heute zu berichten. Daniel, du bekommst jetzt mein Mikro.
Okay.
Und ich nehme das, Christins, okay? Christine, ich werde es gleich wieder hinbiegen, ne? Alles klar. So, wir sitzen im Licht, geht das so? Alles klar?
Ich finde, das geht.
Das geht, ne?
Total.
Brutal, super. Also Mikrofon nee,
total.
Funktioniert.
Nicht brutal, geht nicht brutal, sondern total.
Total, brutal, okay. Ihr beide habt eine Menge zu erzählen. Aber ihr habt auch eine Menge Scheiße erlebt. Johannes, deine Frau und dein Sohn sind 2008 gestorben, bei der Geburt deines dritten Kindes. Und meine Frage an dich, glaubst du an einen lieben Gott?
Ja, an den lieben Gott, also den lieben Gott, irgendwie ja, schon, ja. Also, wobei, so durch die Geschichte würde ich sagen, er ist für mich nicht mehr nur der liebe Gott, sondern... du hast vorher gesagt, wir dürfen sämtliche frommen Floskeln beiseite lassen. Deswegen sage ich es jetzt einfach so. Ich habe schon gesehen, manche meiner Studierenden sind da. Ist egal. Deswegen Rollenkonflikt, wie auch immer. Ich finde, er ist manchmal auch ein Arschloch.
Du bist nicht einverstanden mit Gott, was er getan hat, hast du mir erzählt, als wir uns im Vorfeld getroffen haben, weil er sich nicht entschieden hat, einzugreifen. Er hätte retten können, hat er nicht getan. Wie würdest du dein Bild von Gott beschreiben in dieser Situation, nachdem du das erlebt hast?
Ja, wie lange Zeit habt ihr? Das ist eine total komplexe Frage. Und es ist auch, sozusagen, es gibt verschiedene Momentaufnahmen, glaube ich, die dafür wichtig sind. Ich finde so eine Momentaufnahme, die für mich völlig neu war und die ich immer noch total schwer beschreiben kann. Das war so nicht lange nach dem Tod von meiner Frau und meinem Sohn. Ich stand auf unserer Terrasse draußen und so, es war Sternenhimmel, es war eine schöne Sommernacht eigentlich und ich war völlig am Boden und ich gucke so in diesen Sternenhimmel, habe ich schon vorher, keine Ahnung, gefühlt 1000 Mal gemacht, und auf einmal ist mir so diese fundamentale Größe von Gott bewusst geworden, der viel größer ist als mein Leben, als der Tod von meiner Frau, und aber gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, ich bin da drinne. Also es war nicht so diese Ferne des Weltalls, sondern es war so, okay, ich bin ein Teil dessen. Ich bin auch irgendwie einer von diesen 10 Milliarden oder wie viele Sterne auch immer es sind. Einer von denen bin ich auch und einer von denen ist meine Frau, einer von denen ist mein Sohn. Und Gott sieht das. Aber es gibt neben mir eben noch Milliarden von anderen Sternen. Und ich bin ganz klein geworden. Aber nicht klein unwichtig, sondern einfach klein in Gottes Hand. Das klingt jetzt wieder so nach, finde ich, christlichem Pathos. So hat sich das nicht angefühlt. Es hat sich einfach angefühlt, dass Gott da ist, aber in so einer großen Mächtigkeit, unberührbar, Ewigkeiten weg, aber auch ganz nah. Also ich kann es nicht beschreiben, aber das ist so eine Dimension.
Daniel, du bist pleite gegangen. Zweimal. Und so richtig pleite gegangen. Erzähl mal, wie war das, so richtig pleite zu sein?
Das ist erstmal ziemlich schlimm. Das träumt man sich nie. Wenn man startet mit irgendetwas, dann hofft man, dass alles gut geht. Ob das Beziehung ist, ob das Job ist, ob das, egal was das ist. Alle Projekte, die wir starten, haben irgendwie immer so den Anspruch, sie müssen erfolgreich sein. Aber irgendwann ist der Moment einfach da, wo du merkst, das geht jetzt so nicht mehr. Und was ich damals total schlimm fand für mich war, wenn ich heute zurückblicke und könnte mir sagen, es war mein Fehler, dann würde es mir besser gehen. Manchmal kriege ich richtig Wut und Zorn auf die, denen ich das zu verdanken habe. Und da musste ich lernen zu verzeihen, den Menschen, die das zu verantworten hatten. Das war ein Riesenschritt. Aber ich könnte jetzt auch noch mehrere Stunden darüber erzählen, was daraus gekommen ist und wie das geworden ist. Ich hatte jetzt nicht so diesen Balkontermin unterm Sternenhimmel zu stehen, aber ich habe andere Erlebnisse gehabt und ich hoffe, dass heute Abend so ein bisschen was davon rauskommt für euch, mutig zu werden und ja eben auf die Terrasse zu gehen, in den Sternenhimmel zu gucken oder vielleicht auch zu entdecken, ich probiere das aus, da ist irgendwas und sonst säße ich heute auch nicht hier.
Pleite zu gehen ist eine Sache, gescheiterte Beziehung die andere Sache. Hatte das unmittelbar miteinander zu tun?
Ja und nein. Das hatte so ein, das fiel in die gleiche Zeit hinein. Und es fühlt sich wirklich furchtbar an. Auf der Fahrt hierher haben wir darüber geredet. Was sage ich denn an dieser Stelle? Weil Christian hat freundlicherweise mal gesagt, so ähnliche Fragen werde ich stellen. Also dass wir nicht ganz so unvorbereitet hierher kommen. Das war ein ganz bitteres Gefühl. Also diese Ohnmacht, auch Johannes hat das ja auch nochmal beschrieben, nichts tun zu können. Das, was du vor dir hast, zu akzeptieren. Und ich bin mir sicher, dass es keinen Schmerzvergleich und Leidvergleich gibt. Die 17-Jährige, der Freund wegläuft, zu Tode enttäuscht und keine Aussicht mehr auf morgen und keine Freude mehr am Leben. Letztes Jahr bringt sich ein 78-jähriger Nachbar um, bei dem Krebs diagnostiziert wird. Leid ist in allen Dimensionen ernst zu nehmen, egal wie alt du bist. Das ist meine Erfahrung und ich mache euch einfach Mut, da ehrlich zu bleiben.
Jetzt predigst du schon ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, in dieser Situation, als
der Johannes hat es auch gerade schon, ich merke es an seinem Augenzwinkern.
Dürft ihr beide gerne machen, deswegen habe ich euch ja auch eingeladen. Aber in dieser Situation, unverschuldet pleite zu gehen und sich Geld leihen zu müssen eigentlich.
Das kann sich keiner vorstellen, wenn du noch nicht mal mehr eine Scheckkarte hast. Du kriegst keinen Handyvertrag, du hast gar nichts. Ich musste zu meiner Mutter fahren, mir 50 Euro leihen, damit ich überhaupt tanken konnte, um irgendwo hinzufahren. Das alles habe ich tatsächlich, das glaubt man nicht, dass das so ist, aber es ist tatsächlich so. Und heute sitze ich hier und kann einfach sagen, Gott hat alles umgedreht, alles neu gemacht, von minus 100 auf plus 100 gedreht. Und ich kann heute nur echt hier vorne sitzen und sagen, echt geil.
Habt ihr vielleicht die Frage an euch beide, zuerst an Johannes. Hast du den Tod deiner Frau und deines Kindes irgendwann mal als Strafe erlebt?
Nee. Nee. Also was heißt als Strafe erlebt? Das ist so doppeldeutig irgendwie. Also,
ein strafender Gott?
Als strafender Gott, ja, genau. Nee, nie. Nee, das war mir total fern. Also ich bin so ganz christlich aufgewachsen, bewege mich viel so im christlichen Sozialraum und da stößt man ja auf verschiedene Christen, interessanterweise, die dann auch unterschiedliche Ansichten haben. Und es gibt ja dann auch manche Christen, die dann der Meinung sein, ja, das sind dann so pädagogische Mittel, die Gott anwendet, um uns zu erziehen. Zum Glück gab es nicht so viele und die wenigen, die es gab, die ich kannte, die haben sich das nicht so richtig getraut, sowas zu sagen, weil die wussten, dass danach wahrscheinlich Gott bei mir hätte pädagogische Mittel anwenden müssen, weil ich dann vielleicht mich schuldig gemacht hätte.
Darf ich dich mal kurz unterbrechen?
Bitte.
Das finde ich übrigens.
Doch.
Ja. Das finde ich als ganz furchtbar. Es kommen immer so schöne, fromme Sprüche um die Ecke, die dann alle wissen, warum Gott das so zugelassen hat. Das konnte ich irgendwann auch überhaupt nicht mehr ertragen. Diese ganzen frommen Superratschläge und die Begründungen, warum Leid jetzt so sein muss. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Ich will das nicht mehr hören. Ich kann das auch heute nicht mehr ertragen. Manche Sachen sind einfach nicht erklärbar und ich will sie auch einfach so nicht akzeptieren.
Amen, Bruder. Ja. Also das Schlimmste finde ich an diesen Sprüchen, fand ich immer so diese Sache, naja, irgendwann wirst du erkennen, Gottes guten Plan da drinne. Und dann habe ich also häufig innerlich dann nur gedacht, du Arschloch, wenn du eine Ahnung hättest, wie ich mich gerade fühle und erzählst mir gerade, das will Gott so. Ja, Gott wollte das, dass meine Frau durch einen Fehler von einem Arzt nach der Geburt verblutet. Die wollte, dass mein Sohn eine Woche danach aufgrund Sauerstoffmangel bei der Geburt, dass er stirbt. Der wollte das. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, das macht für mich null Sinn. Und damit komme ich nicht klar. Also genau, wenn ihr mir sowas sagen wollt, ihr könnt gerne es ausprobieren, wie ich reagiere.
Vielleicht aber an dieser Stelle nochmal, weil du es auch angesprochen hast, diese frommen Sprüche, die Floskeln, das Erklären. Wir kennen es aus dem Buch Hiob, ein ganzes Buch im Alten Testament, was sich auch so ein bisschen dieser Frage stellt oder sehr, sehr groß dieser Frage stellt mit den drei Freunden, die auf alles anscheinend eine Antwort haben, aber Hiob zutiefst ratlos zurücklassen. Meine Frage ist jetzt, Rückblick der Perspektive durch dein persönliches Erleben. Was könntest du uns als Ratschlag mitgeben, wenn wir wirklich Menschen in unserem Umfeld haben, beste Freunde, Familie, wie wir in diesen Situationen mit Menschen umgehen, die wirklich tiefstes Leid empfinden durch den Tod eines geliebten Menschen zum Beispiel?
Auch da kann man lange drüber reden. Ich glaube, dass das, was ich am wertvollsten fand, waren die Leute, die gesagt haben, ey, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil das hat das wieder gespiegelt, wie es mir ging oder wie es mir häufig immer noch geht, dass mir einfach die Worte fehlen. Ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich für mein eigenes Leid, für meine eigene Trauer, die so tief ist und manchmal so schlimm ist, dass mir einfach die Worte fehlen. Und die Leute, die einfach da waren und vielleicht manchmal auch einfach nichts gesagt haben, die waren eine Hilfe. Die einfach da waren, einfach da zu sein, das auszuhalten. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich habe gerade eine Freundin, von der ist jetzt vor 3 Monaten der Mann gestorben. Und das ist super schwer. Ich bin dann auch immer so getrieben, irgendwas Gutes zu sagen, irgendwie das Leid zu lindern, irgendwie. Aber man kann dieses Leid nicht lindern. Man kann das nicht ungeschehen machen. Es ist einfach scheiße. Und dann einfach auch nicht versuchen, aus Scheiße Gold zu machen, sondern einfach auch mal Scheiße Scheiße sein lassen.
Daniel, strafender Gott, er hat dich pleite laufen lassen. Hast du das mal gedacht oder was war dein Bild davon, warum du das erleben musstest?
Das gab ganz viele Momente, in denen ich geglaubt habe, jetzt straft Gott mich für irgendwas. Jetzt haut er mir richtig eine rein und jetzt musst du erstmal wieder ganz klein werden und demütig werden und dann gucken, wie es weitergeht. Ich glaube das heute nicht mehr. Es gab die Zeiten, in denen ich das genau so geglaubt habe und in denen ich auch Menschen hatte, die dann zu mir kamen und sagen, da war doch irgendwas.
Ne? Das ist Sünde in deinem Leben.
Genau, da ist irgendwas in deinem Leben. Und jetzt kann Gott ja gar nicht anders als so.
Stimmt, du hast damals geraucht und dann bist du heute pleite gegangen. Ein ganz klarer Zusammenhang, oder?
Ein ganz klarer Zusammenhang. Ganz klar, ja. Ich habe vor 16.
Gut, dass du es jetzt weißt.
Ja, genau. Aber ich habe aufgehört. Ja.
Vielleicht ein bisschen mehr, genau. Hat sich vielleicht dadurch auch dein Maßstab verändert, was Reichtum und ein gutes Leben ausmacht? Also ich könnte mir vorstellen, jetzt mal ins Blaue gesprochen, du bist ein visionärer Unternehmer, verdienst Geld, kannst dir tolle Wagen leisten, tolle Dinge leisten in deinem Leben, von denen wir nur träumen und die wir nur von den Geistern kennen. Aber hat sich dadurch auch ein Maßstab für dich verändert, wo du sagst, okay, wenn ich zu meiner Mutter ging, ich meine, das kann ich mit 13 verstehen, wenn ich sage, ich brauche mehr Taschengeld, aber hast du ja gesagt, das ist eigentlich schon ein Charme, die du da überwunden hast. Hat sich dein Maßstab tatsächlich verändert für ein wertvolles Leben, für Maßstäbe dieser Welt?
Der ändert sich zwangsläufig in so einem Moment, der Maßstab. Du bist froh, dass du einfach irgendwann weißt, ich kann morgen früh mir etwas kaufen, zu essen oder meine Miete bezahlen. Das kommt irgendwann. Es gab die Zeiten, da habe ich wahnsinnig viel Geld verdient, aber hatte nie Geld. Und dann bist du in einem Dunstkreis von Menschen, die dann sagen, das ist das, der Klassiker, mein Haus, mein Auto, mein Boot und immer höher, schneller, weiter. Das ist tatsächlich so. Es gibt diese Kreise und glaubt bitte nicht, dass da irgendwas an Glück dahinter steckt. Nichts dergleichen. Ich entdecke heute, dass sich mein Maßstab völlig verändert hat. Ich finde das nach wie vor toll, ein schönes Auto zu haben. Ich finde das nach wie vor toll, ein schönes Haus zu haben. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich finde das ganz, ganz toll alles. Aber mein Maßstab hat sich grundsätzlich verändert. Es ist nicht wichtig. Es gibt viele andere Dinge, die wichtig sind, aber das ist einfach nicht wichtig.
Was ist bei dir passiert, Daniel, dass du sagst, Gott, ich halte mich an dich?
Ich kann mich gar nicht so wirklich an Gott halten. Das ist passiert. Ich habe das Gefühl, dass Gott mich gehalten hat. In so Zeiten, wenn du immer noch glaubst, du kannst dich an Gott halten, wenn du immer noch der Meinung bist, du kannst etwas ändern in deinem Leben, dann bist du noch nicht so weit, dass es zu Ende ist oder dann ist es noch nicht fertig. Es musste dieser Moment kommen, wo ich für mich sagen konnte, jetzt kann ich nichts ändern. Gar nichts ändern. Und mein lieber Freund Franz, von dem ich euch heute Abend auch noch 4 Stunden erzählen könnte, der hat mir irgendwann mal gesagt, entdecke die totale Abhängigkeit von Jesus. Das muss ich jetzt leider noch loswerden. Es fragen mich manchmal Menschen, bist du Christ? Und ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, dass ich Christ bin. Weil das so ein inflationärer Begriff geworden ist, Christ zu sein. Das nennen sich viele Tausende, Millionen Menschen Christen. Aber ich möchte gerne einer sein, der diesem Jesus nachläuft und der auch mal versucht, aus dem Boot auszusteigen und zu sagen, ich laufe auf ihn zu. Auch in der Gefahr, dass ich untergehe. Aber ich möchte es probieren.
Gott hat dich gehalten. Johannes, 10 Jahre ist es her. Bis heute, ich habe dich kennengelernt als sehr couragierten Mann im Christustreff, als jemand, der sehr viel Liebe in die Musik gibt, in den Lobpreis steckt, der fast in jeder Bandkonstellation am Sonntag mitspielt und Lobpreis macht an einen Gott, der eigentlich sehr ungerecht war. Was hat dich an Gott gehalten? Warum würdest du sagen, habe ich das nicht aufgegeben? Warum bist du immer noch an Gott geblieben?
Ja, das war so oder ist so manchmal so ein bisschen vielleicht schizophrene Beziehung. Weil, also ich meine das schon, also ich sage ihm das auch manchmal, dass ich denke, er ist ein Arschloch. Gerade wenn ich halt so dran denke, was er nicht gemacht hat, also dass er nicht eingegriffen hat. Gleichzeitig aber hätte ich ohne ihn diese ganze Zeit nicht überstanden. Keine Chance. Es gab so viele kleine Momente. Ich weiß noch, also meine Frau war jemand, die hat so Küche kochen, fand die richtig geil. Fand ich auch ziemlich geil, dass sie das geil fand. Dann war sie irgendwann nicht mehr da und ich musste es auf einmal machen. Ich habe ja noch 2 andere Kinder und dann ist man auf einmal Hausmann und so. Und ich weiß noch, ich stand bei uns in der Küche und es war einfach nur noch alles total dunkel und dreckig und, also nicht die Küche, wir auch, aber nicht so jetzt. Also in mir drin, es war einfach nur schlimm. Und ich guck raus und ich sehe es, wir haben im Sauerland gewohnt in der Zeit und es ist immer viel Schnee und so und dann saß so eine Elster gegenüber und breitet so ihre Flügel aus und das war für mich in dem Moment einfach nur ein Engel. Und es war einfach nur, dass ich wahrgenommen hat, dass Gott zu mir gesagt hat, ey, ich bin da. Ich bin da, genau da, wo du jetzt bist. Und es war nicht so, ey, und alles wird gut. Es war nicht so, und irgendwie, guck mal, wie schön der Schnee ist oder sowas, ja. Sondern es war, ich konnte da sein mit meiner Verzweiflung und ich habe erlebt, dass Gott in dieser Verzweiflung da ist. Und ich habe erlebt, dass Gott ist, damit umgehen kann, wenn ich ihn beleidige und ihn anschreie und ihm Sachen sage, die man jetzt vielleicht als guter Christ eher nicht sagt. Vielleicht bin ich da kein guter Christ, weiß ich nicht genau. Aber ich habe gelernt, dass Gott größer ist und dass er festhält.
Ich meine, vielleicht müssten wir uns einfach auch von diesen Maßstäben verabschieden, dass ein guter Christ immer der ist, der sagt, was andere hören wollen.
Absolut.
Absolut.
Und ich glaube, dass in Gemeinde auch häufig eine Sprachlosigkeit diesem Thema herrscht. Also dass das Leid schon vorkommt, dass gescheiterte Beziehungen vorkommen, dass aber wenig Raum ist, der Klage zum Beispiel. Ich meine, auch die Psalmen haben wir auf der einen Seite Loblieder, die Gottes Größe darstellen, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Klage, wo Gott wirklich zusammengeschrien wird und angeklagt wird und sich da etwas Luft machen kann. Und ich finde das total wichtig, dass ihr das auch heute Abend nochmal gesagt habt, dass ihr Gott auch das hinkotzen könnt, was einfach da ist, was ihr auch erlebt, was ja eine Realität in eurem Leben geworden ist, an Emotionen, aber auch an Unverständnis.
Darf ich da ganz kurz was sagen, weil ich finde das total spannend, dass du sagst, so, das haben wir in dem Psalm und so, man findet in der Bibel auch relativ viel Leid und ziemlich viel Scheiß und so. Ich finde es total spannend, wenn man sich unsere Gottesdienste anguckt, ist das total wenig. Wenn ich mir mein Leben angucke und ich weiß nicht, wenn wir jetzt durch die Reihen gehen und fragen würde, ich denke, ihr habt alle schon irgendwie Leid und Mist und Blödsinn und Sachen, die echt total einfach ungut sind, erfahren. Und ich frage mich da schon, warum ist das so, dass das in unseren Gottesdiensten so wenig vorkommt, sondern manchmal denke ich, wir feiern da sonntags eine heile Welt, die eigentlich vielleicht gar nicht so da ist. Bisschen kritisch gefragt.
Ein bisschen, ja. Und was ich lange Zeit geglaubt habe, als Christ passiert einem kein Unglück. Jesus ist die Universalversicherung für alles, was auf mich fällt. Und ich glaube, auch davon habt ihr erlebt in eurem Leben. Als Christ erleben wir genauso Leid, genauso Scheiße, genauso etwas, was wir nicht erklären können. Vielleicht meine abschließende Frage noch an euch. Versucht ihr einen Sinn darin zu sehen, was in eurem Leben passiert ist? Vielleicht Daniel oder Johannes? Genau.
Ich musste erst, ich lache deswegen, weil wir haben vorher drüber gesprochen.
Wir sind zurechtgelegt, ja.
Genau. Und deswegen ist es immer so ein bisschen, dann fühle ich mich so unauthentisch, wenn ich jetzt diese Frage versuche, authentisch zu antworten.
Ganz also, einfach, bitte.
Genau. Nein, ich sehe darin keinen Sinn. Ich finde es extrem sinnlos, was mir passiert ist. Und ich kann es nicht verstehen. Ich habe große Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob Gott da drin einen Sinn sieht. Ich bin kein Fan mehr von dieser Theologie, sozusagen irgendwie Gott hat einen guten Plan für dein Leben und es ist unser Job als Christen, so diesen roten Faden zu finden und je mehr wir das machen, desto besser geht uns, glaube ich nicht mehr. Sondern, nee, also, wir haben keine Zeit mehr, ne? Ich könnte so lange darüber reden.
Ich bin da ein bisschen auf einer anderen Schiene, fast da, wo Johannes ist, fast.
Nur fast,
ja. Ich glaube auch nicht wirklich daran, dass das ein großer Sinn war. Aber ich habe mich entschieden, diese Frage nicht mehr zu stellen, ob es ein Sinn für mein Leben war. Sondern ich habe mich entschieden, daran festzuhalten, dass es einfach weitergeht. Dass das nicht aufhört. Ich glaube, da sind wir uns beide fast sogar einig. Wir sitzen ja hier. Ich habe mich vorhin auch gefragt, du liebe Zeit, hier sitzen 150, 200 Leute, denen erzähle ich jetzt, was mir passiert ist. Was hilft euch das? Möglicherweise zu sagen, es geht weiter. Und das ist die einzige Erklärung, die ich für mich habe. Sinnlos war das für mich an vielen Stellen, wie für Johannes eben auch, nicht erklärbar. Aber ich kann heute sagen, es geht weiter. Und ich vertraue Jesus zu 100%, dass es eben auch morgen weitergeht.
Dem stimme ich zu übrigens. Also,
das ist toll.
Ja, genau.
Da seid ihr doch gleich, ne? Auf jeden Fall.
Gleich, ungleich.
Gleiche Grundlage. Wir haben ja gleich noch ein bisschen Zeit, über eure Fragen zu sprechen. Ihr seht hinter uns den QR-Code und den Link. Bitte schickt uns eure Fragen, die ihr vielleicht auch allen voran an die beiden habt. Ich möchte gerne noch etwas ganz kurz zusammenfassen, bevor wir gleich kurz Musik hören, ihr Zeit habt, euch zu sammeln. Ich denke, Leid ist nicht messbar. Jemand, du hast gesagt, wenn du 16 bist und deine Beziehung geht in die Brüche, dann ist das genauso real und genauso schmerzhaft wie vielleicht später eine Insolvenz. Und das ist nicht kleinzureden und das ist erstmal anzunehmen und nicht nach dem Motto, ja, ist schon nicht so schlimm, sondern das einfach zu akzeptieren, zu respektieren und für Menschen da zu sein, egal wie groß und wie klein wir davon denken. Und an eurem Leben erkenne ich auch, dass ihr weitergemacht habt, dass es eine Zeit danach gibt, auch wenn die Zeit wahrscheinlich in den ersten Stunden und Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht absehbar war, wann diese Zeit vorbei ist, wann es ein Weiter oder Dahinter gibt. Und deswegen sehr, sehr stark, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr weitergemacht habt und diesem Jesus folgt in aller Unverständlichkeit und in allen Fragen und in aller manchmal Sinnlosigkeit, die da ist. Deswegen an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön für eure Courage, so offen über euer Leben zu sprechen. Und jetzt seid ihr gefragt, eure Fragen, wir sind gespannt auf das, was kommt. Ihr habt eine Minute, zwei Minuten Zeit und dann hören wir uns hier vorne wieder. Danke. Daniel, eine Frage an dich. Wie genau kam es dazu, dass du pleite wurdest? Was hast du gemacht und was war oder was ist dein Job?
Das wird jetzt wahrscheinlich alles viel zu lange dauern, wenn ich das erzählen wollte. Ich bin ein Industrieberater und Trainer seit vielen Jahren und meine Hauptaufgabe ist Vertrieb. Also ich organisiere, Produkte in den Handel zu bringen. Und wenn Menschen mich beauftragen mit so etwas, dann versprechen die mir auch entsprechend Geld. Das ist ja mein Job. Und wenn man dann ein Versprechen nicht einhält, beziehungsweise ein Versprechen zurücknimmt, auf dem man viel aufgebaut hat, dann kann so etwas passieren. Und das sind Dimensionen, die haben dann ganz viele Nullen gehabt.
Was machst du heute?
Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Aber eben schön neu aufgestellt, so dass ich sagen kann, Gott hat da für mich erlebbar große Wunder getan und unvorstellbar einfach Dinge hergestellt, die für mich vor, ja, zu der damaligen Zeit überhaupt nicht denkbar waren. Also Undenkbares wurde plötzlich denkbar, Unvorstellbares wurde vorstellbar.
Johannes, eine Frage an dich. Nach so einem Erlebnis, das du hattest, und du innerlich wahrscheinlich voller Wut, Trauer, Verzweiflung warst, wie bist du damit umgegangen? Was war dein Ventil? Und gibt es etwas, was du uns als Tipp weitergeben kannst bei solchen Momenten? Oder in solchen Momenten, in solchen Leiterfahrungen?
Heulen ist gut. Schreien macht auch Sinn, für mich zumindest. Für mich war Musik immer voll wichtig, Musik zu hören, Musik zu machen. Für mich war es total gut, häufig, also ich hatte dann irgendwann für eine Zeit so ein Ritual, ich bin abends rausgegangen, nachdem ich meine Jungs im Bett hatte und so mein Tagwerk erledigt war, habe mir ein Bier geschnappt und eine Zigarette geraucht und habe das so zusammen mit Gott gemacht. Wir haben manchmal geschwiegen, manchmal zusammen geredet und das war gut. Oder ist immer noch gut, mache ich manchmal immer noch.
Auf eine Zigarette mit Gott sozusagen.
Yes,
ja. Ja, oder ein Bier mit Gott. Ja.
Oder beides am besten.
Beides am besten, ja. Frage an euch beide, vielleicht zuerst an Daniel. Haben eure persönlichen Leiterfahrungen auch eure Sicht auf Menschen in bettelarmen Ländern und Ländern, in denen Krieg herrscht, geprägt? Also habt ihr mehr Mitleid bekommen?
Ich glaube, dass eine der größten Schwierigkeiten ist, dass wir einen Verlust an Empathie haben. Wir drehen uns nur noch um uns selber. Das ist übrigens auch eine Erfahrung meiner Vergangenheit. Wir drehen uns nur noch um uns selber, unsere eigene kleine Welt. Und wir brauchen nur um 20 Uhr die Tagesthemen oder die Tagesschau anzuschalten. Und wir sehen das ganz große Elend dieser Welt. Wir sehen es aber nicht mehr wirklich, weil es so 1:30 Format kurz berichtet wird. Tausende von Menschen, hunderte von Menschen jeden Tag in diesem Moment, gerade in diesem Augenblick. Wir sehen das alles nicht mehr. Das Leid, was auch hier in Marburg oder in dem Ort, in dem du wohnst, um die Ecke rum passiert. Und ich finde, das ist wichtig und nötig, dass wir neu auf unser Herz schauen und sagen, ich möchte das gerne sehen und ich möchte das gerne wahrnehmen. Also auch so ein Erlebnis von Johannes, ich darf ihn als meinen besten Freund mitbezeichnen. Das ist einfach eine schöne Sache. Aber das auch wahrzunehmen. Dass
Wieso nur mit?
Was?
Wieso nur mit?
Ja gut, es gibt ja, na gut.
Hast okay. du noch andere
ich habe
Freunde?
Auch noch einen anderen Freund, ja. aber das zu sehen und das auszuhalten und da eben nicht eine billige Antwort irgendwo haben zu wollen, das finde ich wichtig und mutig zu sein, eben in Bezug auf das, was du gerade als Frage hattest. Bitte, das ist etwas, was mir wichtig geworden ist. Wir müssen für andere da sein und helfen.
Johannes, was bei dir ähnlich?
Total, also ich finde es total schwierig, total schwierig. Als das passiert ist, also wie gesagt, meine Frau ist ja im Rahmen von Geburt gestorben und wir haben in Europa ich kann mir leider keine Zahlen merken, also eine sehr, sehr niedrige Sterblichkeitsrate von Frauen innerhalb von Geburtsvorgängen. Das ist in anderen Ländern ganz anders, wo es sozusagen teilweise so 50-50 ist, wenn man ein Kind kriegt, ob man die Geburt überlebt oder nicht. Und da ist mir auf jeden Fall, also wir haben uns damit als Familie beschäftigt, mit diesem Thema, wie das so ist, weil es da gab so einen Rechtsstreit und sowas, und dann setzt man sich auf einmal mit Themen auseinander, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat. Ich bin auf jeden Fall demütiger geworden und weiß, was es heißt, hier in Europa zu leben, und weiß, dass es in anderen Ländern andere Dimensionen von Leid gibt. Und denke da auch jetzt mittlerweile viel anders darüber, weil ich sehe, dass wir mitverantwortlich sind für dieses Leid auch mit hier in Europa. Aber das ist jetzt auch wieder ein völlig neues Thema. Also das, ich sehe es so ein bisschen wie Daniel, wir müssen die Augen aufmachen, aber nicht nur die Augen aufmachen, sondern eigentlich auch die Hände aufmachen, also in Form von Handeln.
Noch eine Frage an dich, Johannes. Wann oder hast du dem Arzt vergeben? Und welche Rolle hat dein Glaube dabei gespielt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, wer sie immer sie gestellt hat. Das ist deswegen eine gute Frage, weil ich sie nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht genau. Ich habe lange Zeit, habe ich tatsächlich mir Pläne gemacht, was ich mit diesem Arzt tun würde. Ich weiß nicht, wer von euch noch Pulp Fiction kennt. Und dann dieses Gespräch darüber, als die beiden aus dem Keller befreit werden, wo sie gefoltert wurden, und was so der Plan ist, was mit dem Folterer passiert. Da ist dann von Kneifzangen und Lötkolben die Rede. Ähnliche Pläne hatte ich auch. Also jetzt wirklich, es ist so. Und ich habe sie mittlerweile nicht mehr. Ich finde trotzdem immer noch, er ist ein Riesenarsch.
Vielen Dank für eure ungeschminkten Antworten, ungeschliffenen Antworten. Ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, 4 Minuten noch. Das heißt, jeder von euch hätte noch die Chance, ein 2-minütiges Statement abzugeben, wo ihr sagt, das will ich unbedingt euch heute Abend noch mitgeben. Gibt's da was?
Los, Johannes, es gibt was.
Vielleicht,
es gibt so viel.
Vielleicht willst du auch Daniel noch mal persönlich was sagen, wie bester Freund und so, aber das könnt ihr auch nachher noch
sagen. Das machen wir
aber
nachher.
Vielleicht habt ihr noch was für unsere Generation, wo ihr sagt, hey, das ist mir wichtig, dass ihr das heute Abend noch mitnehmt.
Was, glaube ich, was mir wichtig ist, weil das ist ja so ein bisschen eigentlich die Frage, die wir eigentlich vorher schon stellen wollen, ne? Und deswegen konnte ich mir ein paar Gedanken machen. Was mir, glaube ich, wichtig ist, ist authentisch vor Gott zu sein. Ich war das, glaube ich, schon immer so ein bisschen, oder ich dachte zumindest eine lange Zeit, ich wär's. Dadurch, dass mir der Tod von Frau und Kind völlig den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ganz viel an theologischem Gerüst weggerissen hat, hatte ich nichts mehr anderes übrig, als authentisch vor Gott zu stehen, mit meiner Nacktheit, mit meiner Schwäche, mit meiner Verzweiflung. Aber dann zu erfahren, auf einmal, dass Gott genau da ist und mich mit meiner völlig am Boden liegenden, zerstörten, ja, ich habe gerade gehört, was ich über den Arzt gesagt hat, ist mir schon klar, das ist nicht besonders christlich, was ich über den denke. Aber zu wissen, ich kann so Gott begegnen. Und er ist so viel größer und er ist so viel heiliger und er ist so viel schöner und so viel besser als ich. Aber trotzdem kann ich ihm in meiner Echtheit begegnen. Und das würde ich euch gerne mitgeben. Es ist egal, wie ihr euch fühlt, egal in welcher Situation ihr steht, Gott, also ihr könnt Gott nah sein. Und Gott ist euch nah. Gott ist euch immer nah. Ja, ob ihr wollt oder nicht, ist auch ein bisschen beängstigend manchmal.
Hast du noch ein Statement für uns?
Ja, ich hätte so,
so viele. So viele. Diese so 4 Stunden und als Einleitung. Ne? Ja.
Ich glaube, Jesus hat keine Denomination gewollt. Das ist so ein Statement, mit dem ich mal anfange.
Na? 2 Minuten?
Ja klar, 2 Minuten. Ich glaube, es ist ihm scheißegal, in welche Kirche du gehst. Aber es ist ihm nicht egal, ob du halb glaubst. Ihm halb glaubst. Ich habe für mich so verstanden, gibt auch einen schönen Buchtitel, den man dazu auch lesen kann, ein bisschen Glauben gibt's nicht. Und da mache ich euch einfach Mut zu. Das ist im Prinzip das, was Johannes gerade sagt. Gott ist dir immer nah. Du kannst ihm immer nahe sein. Das ist völlig egal. Wo? Und das spielt nicht die Rolle, in welche Kirche du gehst. Es spielt eine Rolle, ob du ihm vertraust, ob du ihm ganzheitlich vertraust, ob du sagst, das traue ich ihm alles zu. Für dein Leben, für deine Situation, in deinem Bereich. Da, wo du gerade stehst, völlig egal. Auf der Terrasse in die Sterne schauend, im Keller, vom Insolvenzgericht, scheißegal. Er ist einfach da. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, und die kannst du auch machen. Das ist überhaupt nicht schwer. Das ist eine Frage, ob du das willst. Wir können beide sagen, trotz dieser ganzen Wahnsinnsmiseren, die wir erlebt haben, stehen wir heute hier, sicher auch mit ein bisschen Herzklopfen. Das ist nicht eine schöne Geschichte, die man so erzählt, aber sie soll euch Mut machen, den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, das probiere ich aus. Das wünsche ich mir so sehr für euch.
Vielen Dank euch beide.